Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe einen bekannten Gast in unserem Studio wieder, Professor Hans Rausch. Und heute spreche ich mit ihm über ein sehr doch differenziert betrachtetes Thema in unserer Gesellschaft aktuell, über das Thema Impfen. Und ich bin sehr gespannt, was er aus seiner Sicht uns für Informationen heute mitgebracht hat. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich, dass ich auch hier wieder eingeladen wurde, um vielleicht auch mal andere Denkansätze zu gewissen komplexen Themen darstellen zu dürfen.
Das ist ja gerade in der heutigen Zeit so wertvoll, dass wir lernen, wieder andere Meinungen zuzulassen und auch in Diskussion zu gehen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du gerade zu diesem Thema, das wohl doch ein bisschen Zündstoff mitbringt, gerade zu dem Thema Impfung was sagen kannst und vielleicht auch mal differenziert aufzeigen, dass man nicht Impfungen pauschalisieren kann und alle unter einen Kamm scheren.
Man sollte es nicht tun. Also ich hole jetzt mal ganz einfach aus. Ich bin grundsätzlich kein Gegner der Impfung. Mhm. Als Grundsatz. Impfung dort, wo es sinnvoll ist, ja. Wo es notwendig ist, wichtig. Mhm. Wir haben immer wieder die Diskussion Herdenimmunisierung und. Das ist eine Geschichte, die funktioniert ja aber nur dann, wenn eben ein Großteil der Bevölkerung eben einen gewissen Schutz besitzt. Ob der jetzt eigens schon produziert wurde durch eine Infektion, zum Beispiel durch Erkrankung selber, oder eben vorgesteuert durch eine Impfung, ist jetzt dann mal zweitrangig. Mhm. Wichtig, wir erzielen im Grunde eben eine Risikominimierung für die Gesamtbevölkerung dadurch, dass einfach das Ausbruchsgeschehen minimiert wird, also auch das Risiko des Einzelnen minimiert wird, sich mit sowas zu infizieren und damit eben die Krankheiten beherrschbarer werden. Das ist jetzt mal die eine Geschichte. Wir haben jetzt eigentlich über lange Zeit Impfungen als erfolgreich. Wir haben ein paar Impfungen, die so nicht so ganz erfolgreich waren, nicht so ganz funktioniert haben. Da gehen wir aber im Detail jetzt nicht drauf ein, weil da streiten sich auch die Wissenschaftler noch. Okay. Weil Wissenschaft ist etwas, was die Normalbevölkerung schwierig versteht. Wissenschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Vielfalt an Meinungen zeigt, also unterschiedliche Herangehensweisen auch zu unterschiedlichen Interpretationen und Schlüssen führt. Das heißt, frag 5 Wissenschaftler, du hast 7 Meinungen. Das ist so ungefähr das Bild, das in der Bevölkerung ankommt. Ist natürlich schwer verdaulich, weil die Bevölkerung sich natürlich fragt, ja, was tun die denn? Der eine meint das, der andere meint jenes. Das kommt aber dadurch zustande, dass die einzelnen Wissenschaftler eben sich von unterschiedlichen Punkten aus nähern. Das heißt, der eine hat den Schwerpunkt in die und die Richtung, der andere hat es in der Richtung. Das heißt, Wissenschaft ist aber dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine gewisse Zeit dann zu einem Konsens führt. Aber, und jetzt kommt die Betonung auf Zeit. Das heißt, erst durch den entsprechenden Austausch an Informationen, an unterschiedlichen Sichtweisen, kommt irgendwann eine Gesamtmeinung zustande, die dann von dem Gros der Wissenschaft auch getragen wird. Wenn aber die Zeit nicht da ist und Sachen sehr neu sind, ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung dieser Dissens viel stärker wie der Konsens, der sich erst nachher einstellen wird, wenn eben unterschiedliche Erfahrungswerte da sind. Ohne die Erfahrungswerte hat natürlich jeder seine Herangehensweise und sieht das eine kritisch, der andere sieht das andere kritisch. Und insofern gibt es eben dieses, ich sage jetzt mal, inhomogene Bild in der Öffentlichkeit, was aber natürlich zu einer gewissen Unsicherheit führt. Immer nach dem Motto, wenn schon die Wissenschaftler sich nicht einig sind, was soll ich dann noch glauben? Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Das ist auch eine schwierige Geschichte von unserer Seite aus, zu sagen, ich habe Recht, um Gottes Willen, ich will das nicht haben. Aber, und der andere hat nicht Recht. In der Regel bildet sich erst hinterher aus allen Einzelinformationen ein Gesamtbild. Und das hat eben bei gewissen Geschichten, die sehr neu sind, noch niemand.
Ja,
und das maßt sich auch niemand an.
Ja, hier gibt es ja jetzt auch so die zwei Lager. Die einen sagen, boah, das wird viel zu schnell durchgewunken. Die anderen sagen, na ja, man hat jetzt aufgrund der Beschleunigung einfach parallele Untersuchungen oder Beobachtungen, die normal hintereinander folgen, gleichgeschalten. Und dadurch kommt es zu dieser, jetzt für mich als Laie absolut undurchsichtig, ja. ob man parallel laufende Untersuchungen wirklich vergleichen kann mit hintereinander.
Also man muss heute eines sagen, wir haben eine sehr große Technologiegläubigkeit. Etwas, was ich nicht immer mittrage, weil sich in einigen Fällen das nicht unbedingt als der Weisheit letzter Schluss zum Schluss dann doch wieder rausgestellt hat. Das heißt, man hat natürlich jetzt ein sehr großes Problem. Auf der einen Seite wollen wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Normalität heißt, das Infektionsgeschehen auf ein Minimum zu reduzieren. Ob es uns gelingt, das auf Null zu reduzieren, das würde ich jetzt so blanko nicht unterschreiben. An die Sache glaube ich nicht. Einfach aus der Erfahrung raus, aus der Historie raus, aus dem Wissen raus, was eigentlich mit anderen Infektionen passiert ist. Wir haben gewisse, die haben wir mehr oder minder fast zu 100% unter Kontrolle. Und dann kommt dann wieder die Frage, bis aus irgendwelchen Regionen, die bisher nicht betrachtet wurden, dieses Zeug wieder bei uns eingeschleppt wird. Und plötzlich, also wir haben diese, zum Beispiel die Frage, ich gehöre noch zu der Generation, die man generell gegen Pocken geimpft hat. Einfach weil Pocken zu Zeitpunkt X, also das waren die Generationen 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, noch als kritisch galt und ein nicht unerhebliches Risiko für die Bevölkerung dargestellt hat. Irgendwann war man an dem Punkt, dass man in der westlichen Welt festgestellt hat, Pocken gibt's bei uns nicht mehr über Jahre hinweg und dann galt die Krankheit als ausgestorben. In der Zwischenzeit haben wir lernen dürfen, dass sie doch wieder auftaucht. Gott sei Dank nur in ganz, ganz geringen Fällen, aber das heißt nicht, dass uns dieses Problem nicht wieder einholen könnte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Erreger, ich fasse es jetzt wirklich mal pauschal mal so zusammenkriegen, ob der jetzt viraler oder bakterieller Art ist, einen Erreger kriegen, der durch Mutationen eine höhere, ich sage jetzt mal, oder eine höhere Infektionsmenge produzieren kann und eine gewisse kritische Masse an Infizierten da ist, wird aus einem Einzelfall plötzlich wieder ein gesamtpolitisches Thema, nämlich gesellschaftlich. Und dann ist die Frage, war unsere Entscheidung, auf die Impfung generell zu verzichten, richtig oder falsch? Das ist dann eine Frage, die sich dann erst wieder stellt. Im Moment haben wir eben die Krankheiten, gegen die wir im Grunde über lange Zeit entsprechend vorgegangen sind, fast unter Kontrolle. Ich sage jetzt mal fast. Wir bemühen uns seit Jahren, einen wirksamen Grippeimpfstoff zu generieren. Also ich habe die letzten 30 Jahre keinen gesehen, der dann eine längere Haltbarkeit hat. Also Haltbarkeit, dass er auch in der nächsten Saison oder übernächsten Saison dann immer noch eine starke Wirksamkeit bringt. Das heißt, wir haben natürlich da das Problem, dass wir im Frühjahr eigentlich im Lotterieverfahren mal schaut, welche könnten heuer wieder dann interessant werden, treffen eine Entscheidung dazu und müssen im Herbst dann darauf hoffen, dass die Entscheidung nicht falsch war. Das heißt, wir haben Jahre, da trifft der Impfstoff sehr gut, dann ist der Schutz sehr gut. Oder wir haben entsprechende Mutationen, die wir im Frühjahr nicht erkennen konnte oder nicht gesehen hat oder nicht als wichtig beurteilt hat und dann trifft er weniger gut. Das heißt, der Schutz ist dann geringer. Das heißt, im Generellen zu sagen, das passt immer, haben wir eben bei einer, ich sage jetzt mal, aller Weltserkrankung wie Grippe, der aber ja jedes Jahr wenige bis mehrere tausend Personen zum Opfer fallen, auch noch nicht hingekriegt.
Und ich habe doch aber auch die Veränderung dieses Grippevirus. Macht es da überhaupt Sinn, mit einer Impfung dagegen vorzugehen, wenn ich...
Sagen wir mal so, es ist immer im gewissen Maß natürlich, die Betonung liegt auf gewisses Maß, ein Schutz da. Mhm. Im gewissen Maß. Aber der kann mal schlechter sein, der kann mal besser sein. Es ist aber nicht so, dass gar nicht da wäre. Mhm. Also es geht immer um die Wirkintensität im Infektionsgeschehen und die hängt eben ab von dem Virus, der bei uns dann, jetzt zum Beispiel bei Grippe, dann wirklich in der Saison auftaucht. Mhm.
Hast du dir die Impfung mal angeschaut, was der jetzige Impfstoff, auf den alle hoffen, damit es wieder zur Normalität zurückkommt, im Verhältnis zu den Grippeimpfstoffen, die wir die letzten Jahre benutzt haben? Was gibt es da einen Unterschied?
Wir haben einen gravierenden Unterschied. Wir haben es ja gerade vorher gehört, bei Grippeimpfungen im Grunde ein halbes Jahr Vorlauf, um den Typus zu identifizieren. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir ein Impfstoffherstellungsverfahren, das sich über zig Jahre, zum Teil Jahrzehnte etabliert hat, mit dem man relativ gut Risiken abschätzen kann. Mhm. Das heißt, man muss natürlich immer dazu sagen, wenn ich etwas ganz Neues mache, habe ich in der Regel, ich sage jetzt einmal, Zulassungszeiten mit allen Prüfungen, mit allem, was dazugehört, um wirklich auch sicher ein Produkt beim Menschen einsetzen zu können. Zeit von 3, zum Teil bis zu 5 Jahren, die von der, ich sage jetzt einmal, vom Ideenkonzept bis zur endgültigen Freigabe zur Impfung dann wirklich vergeht. Das haben wir natürlich bei Grippe jetzt nicht. Mhm. Da haben wir dadurch, dass wir ein standardisiertes, über lange Zeit erprobtes Verfahren immer wieder replizieren und nur auf den Einzelnen anpassen, haben wir eben immer noch die Zeit, dass wir es nach einem halben Jahr auch wirklich einsetzen können. Mhm. Das funktioniert mit einem Virus, mit dem wir uns jetzt, ich sage jetzt, 30 Jahre umeinander schlagen. Und jetzt haben wir gerade die andere Problematik. Wir haben ein Virus mit einer entsprechenden Letalquote, also Sterbequote. Das heißt, wo Personen geschädigt werden, stark geschädigt werden und bis zum Tode führen kann. Wir sehen ja auch in anderen Ländern viel höhere Todesquoten, was an verschiedenen Faktoren liegen kann. Am Gesundheitssystem auf der einen Seite, an der Ernährung, an der Gesamtphysiologie, an irgendwelchen, ich sage jetzt einmal, Mutationen vom Virus, dass er eben doch nicht so gleich ist, wie man immer so glaubt, sondern sich schon eben über gewisse Zeiten weiterentwickelt hat und dann aber auch um Lebensbedingungen. Wenn natürlich die Bevölkerung sehr eng in seinen Lebensverhältnissen aufeinander hängt, ist natürlich die Übertragung, wenn man jetzt in der jetzigen Phase eben über Aerosolverbreitung diskutieren, viel größer, wie wenn ich jetzt in 5 Personen in 200 Quadratmetern unterbringen kann. Ja, das ist dann immer, da kommen natürlich diese Rahmenbedingungen alle mit ins Spiel. So, jetzt haben wir natürlich aber eine ganz andere Geschichte noch, die eigentlich das Ganze auch für die Wissenschaft relativ schwierig gestaltet hat. Das heißt, wir sind mit einem Virus, einem Coronavirus konfrontiert. Coronaviren kennen wir zuhauf. Die waren aber nie für uns als Gattung Mensch groß relevant. Und jetzt haben wir einen Coronavirus, der plötzlich sich komplett anders verhält. Mhm. Und zwar anders verhält. Der hat zwei Geschichten. Auf der einen Seite hat er eine hohe, ich sage jetzt mal, hohe Infektiosität. Das muss man aber auch noch in Relation setzen. Das wird zwischenzeitlich auch von manchen Wissenschaftlern in Frage gestellt. Ich würde das gar nicht so als kritisch jetzt sehen. Unser Problem bei diesem ist, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo er herkommt, wie er genau weiter verbreitet wird, wo er weiter verbreitet wird. Und wir versuchen mit allgemeingültigen Reaktionen uns vor einer Infektion zu schützen. Es gibt Zahlen aus China, die darauf hindeuten, dass 90% der Virusträger, also der Infizierten, schwache Symptome bis gar keine Symptome ausbilden. Die fühlen sich natürlich nicht krank. Wenn ich Leute, die die Infektion aber weitertragen, also als Infektionsquelle einerseits dienen, selber aber gar nicht merken, dass sie das Risiko oder die Risikogruppe sind, dann darf ich mir auch nicht vorstellen, dass die natürlich mit einem gewissen Unrechtsbewusstsein an die Sache rangehen. Die glauben ja von sich selber, ja, mir fehlt ja nichts. Wenn mir nichts fehlt, ich habe jetzt den kompletten Geschmack, ich habe den kompletten Geruch, ich habe jetzt keine Einschränkungen, also von der klassischen Symptomatik her, warum soll ich mich krank fühlen? Und wenn ich mich aber gesund fühle, sehe ich im Grunde nicht, dass ich eigentlich das Risiko für die andere Bevölkerung bin.
Wobei ich auch schon Stimmen gehört habe, die gesagt haben, dass Leute, die keine Symptome haben, auch nicht übertragen.
Das ist in keiner Weise belegt.
Okay.
Also das ist ein Umkehrschluss, den man daraus zieht, wenn man nämlich, ich weiß, woher die Denkweise kommt. Das ist ganz einfach. Wir müssen uns das jetzt so vorstellen. Der Virus befällt primär jetzt unsere Schleimhautzellen. Mhm. Das heißt, erste Eingangspforte ist nun mal die Lunge. Also über die Atemwege rein, in die Lunge rein, und das ist der primäre Angriffsort. Die Betonung liegt auf primär Angriffsort. Das heißt, um jetzt virulent zu sein, also selber wieder Viren zu verteilen, muss ich den Virus in meinem Körper vermehren. Das macht ja nicht der Körper freiwillig, sondern der Virus programmiert ja unsere Zellen um.
Ja.
Verwendet also seine RNA, um uns vorzugaukeln, ich gehöre zu dir als Zelle dazu und jetzt mach mal das, was ich dir sage. Ja, das ist ja die Funktion dieser RNA. Also ein RNA ist eigentlich ein Informationsmolekül, das der Körper in jeder Zelle sowieso braucht. Und drum ist eigentlich diese Vermehrung, wenn der Virus mal in der Zelle drin ist, sehr kritisch. Das heißt, unser Körper erkennt den Virus, solange er außen ist. Also das heißt, das ist ja auch der Sinn der Impfung. Ich will verhindern, dass sich der Virus in großer Zahl in irgendwelchen Zellen einnistet, weil dann habe ich ihn ganz schwierig unter Kontrolle, um zu verhindern, dass er sich vermehrt. Wenn er sich dann vermehrt und eben über eine kritische Masse an neu produzierten Viren rausgeht und die wieder ausscheidet, dann kann ich natürlich virulent sein oder in ein Sekundär- und Tertiärorgan meinen eigenen Körper auch weiter belasten. Das ist ja eigentlich das, warum wir ein sehr indifferentes Symptombild bei diesem Virus geschehen haben. Die einen Spezialisten sagen, wir haben Probleme, die wir sehen es am Herzen, dass wir das Herz schädigen. Die anderen sagen, wir haben es gesehen in der Leber, wir haben es gesehen in der Niere, wo die Schäden da sind. Das sind in der Regel Sekundärinfektionen. Also das heißt, der Virus hat sich einmal durch mehrere Zyklen in der Lunge vermehrt in Riesenmengen und hat aber den Körper größtenteils nicht verlassen, sondern hat im Grunde sich einen weiteren Wirt, nämlich wieder eine menschliche Zelle, in diesem Fall ja viele, gesucht und hat zu Schäden geführt. So, also das heißt, dann zu sagen, nur deswegen, weil jemand jetzt primär keine klassischen Symptome oder zeigt, zu behaupten, dass der nicht Virusträger sein kann, ist zu keinem Zeitpunkt belegt. Also wir müssen davon ausgehen, dass das so nicht haltbar ist.
Okay, was bedeutet denn MRN? Diese MRN-Impfung, die M...
Was? mRNA-Impfung.
mRNA-Impfung.
Ja, jetzt ganz einfach. Also, RNA, ich hole ein kleines bisschen aus, ja, damit der Zuhörer oder der Zuschauer auch mal versteht, um was geht's da eigentlich. Wir haben in der menschlichen Zelle ein abgeschlossenes Kompartiment, ich nenne es dann immer Fort Knox für meine Studenten, in diesem Kompartiment, also in diesem Teilbereich, da ist im Grunde die Bibliothek aller Zellstoffwechselprozesse als Erbinformation hinterlegt. Mhm. Und zwar als doppelsträngige DNA. DNA heißt Desoxyribonukleinsäure. Ist jetzt fachchinesisch. Also wir haben zwei Stränge, die... Man hat vielleicht so Bilder schon mal gesehen, sich spiralisch aufdröseln und die sind dann, wenn sie komprimiert waren, in Form von Chromosomen in diesem Zellkern drin. Da soll stoffwechseltechnisch möglichst nicht viel passieren, damit wir eben an der Information keinen Unfug treiben. Mhm. Das ist evolutionsbiologisch so generell so bei allen, ich sage jetzt mal höheren Organismen so strukturiert. Bei Bakterien sieht es ein kleines bisschen anders aus, bei Viren sowieso. So, das ist jetzt die DNA. Wenn nun die Körperzelle einen Mangel an einem gewissen Eiweiß besitzt, wird ein Steuerungsmechanismus in Gang gesetzt, um dieses Eiweiß nachproduzieren zu können. Um dieses aber nachproduzieren zu können, wird dieses doppelsträngige DNA aufgeweicht, also voneinander getrennt und dann auf dieser DNA ein gewisse, ich sage jetzt einmal Blaupause, ich nenne es einfach mal als Blaupause davon gemacht, die dann aber nicht eine DNA darstellt, sondern eine RNA. Also und die RNA ist die Abkürzung für Ribonukleinsäure. Vorher haben wir Desoxy. Also Oxy kann sich jemand vorstellen, da hat was mit Sauerstoff zu tun. Also das heißt, die DNA und die RNA ist ziemlich ähnlich, unterscheidet sich aber in der Chemie ein klein wenig. Die DNA hat in der Zelle nichts zu suchen. Die RNA geht aber aus dem Zellkern raus und wird dann in dem Rest der Zelle abgelesen. Also das ist wie, wenn Sie ein IKEA-Regal kaufen und dann eine Aufbauanleitung dabei ist und Sie nach Aufbauanleitung eben das Regal zusammenbauen. So baut im Grunde die Zelle dieses Eiweiß zusammen. Mhm. So, und jetzt kommt eigentlich die Frage, was passiert, wenn der Virus kommt? Der Virus, in dem Fall, wenn wir über Corona reden, haben wir eine sogenannte Single-Strang-RNA, also Single-Strang wieder fachchinesisch, sprich Englisch, einzelsträngige RNA. Das heißt, der Virus schiebt über Stoffwechselprozesse seine Erbinformation in die menschliche Zelle rein und die menschliche Zelle kann an der Form der RNA nicht erkennen, stammt die jetzt von dem Virus? Oder stammt sie von meiner eigenen Ablesung, also meine eigene Blaupause? Das heißt, er trickst schlichtweg die Zelle aus, indem er seine Erbinformation da reinmogelt. Und die Zelle arbeitet dann dieses Programm ab. Also hat im Grunde jetzt eine andere Bauanleitung und baut dann aus allem, was in der Zelle an Baustoffen verfügbar ist, was zum Teil über den Blutbahn angeliefert wird oder durch Abbauprozesse anderer Stoffe in der Zelle bereitgestellt werden kann. Also der baut im Grunde ein Gebäude ab zu Ziegelsteinen und baut aus diesen Ziegelsteinen neue Produkte, sprich Replikanten von sich selber. Also das ist dieser Umprogrammierprozess, sage ich jetzt mal, vom Virus in der menschlichen Zelle. Mhm. So, das ist dann RNA. Und dann kommen neue Viren raus. Seine RNA wird dann auch noch entsprechend kopiert und wieder mit reingepackt. Und wenn dann die Vielzahl neuer Viren verpackt mit dem Virus wieder fertig sind, werden sie aus der menschlichen Zelle ausgeschleust. Und da geht dann eben an, kommen sie aus dem Körper raus oder befallen sie weitere Körperzellen. So, jetzt sind wir aber noch gar nicht bei unserem Konzept der Impfstoffe. Jetzt müssen wir natürlich ein klein wenig differenzieren. Unsere bisherigen Impfstoffe, die weltweit genutzt und zugelassen waren, waren zu keinem Zeitpunkt bis zum, ich sage jetzt einmal, Beginn diesen Jahres, nennen wir es einfach mal so, oder Ende letzten Jahres, Impfstoffe auf der Basis von mRNA. Was ist jetzt dieses wieder? Das ist ganz einfach. Fast 20 Jahren sind ein paar Wissenschaftler auf die glorreiche Idee gekommen, wir könnten ja eigentlich den gleichen Mechanismus nutzen, um den Körper auszutricksen, Körperzellen auszutricksen, indem ich in die Zelle durch geschickte Verpackung, analog wie ein Virus,
ja,
oder mit einem Virus, gezielt Erbinformation einzuschleusen. Das Ganze ist zwar über Jahrzehnte jetzt verfolgt worden, aber bislang hat kein einziges Unternehmen weltweit, weder im tiermedizinischen noch im humanmedizinischen Bereich, sich herangetraut, so ein Produkt wirklich in den Markt zu lassen. Es waren immer wieder sehr viel kritische Stimmen in der Richtung da. Nur hat mir jetzt aus der Problematik raus, wir brauchen schnell einen Impfstoff in großer Menge, ohne dass man im Grunde die Produktionskapazitäten hatte, die Überlegung verfolgt, wir könnten ja dieses Konzept, wir machen keinen Impfstoff selber, sondern wir tricksen den jeweils Geimpften in seinem zellulären System aus, dass er das, was wir wollen, für uns produziert. Das heißt, ich mache zuerst die Grundlagenforschung und identifiziere auf der Erbinformation des Virus die Genabschnitte, die für gewisse Außeneiweiße der Hülle kodieren. Das heißt, beim derzeit eingesetzten Impfstoff wird dieser sogenannte Spike, also dieser Dorn, den man, Corona ist ja ein, ich sage jetzt einmal, pseudokugelige Struktur mit so dornartigen Fortsätzen. Und wir sorgen dafür, dass das, was der Dorn ausmacht auf der biochemischen Ebene, da suchen wir die Erbinformation für genau diese Außenkennstruktur und impfen dem Menschen diese, nur nicht die Gesamtinformation von dem Virus, sondern nur diesen kleinen Anteil an Erbinformation, den verimpfen wir, gucken, dass man in die Zellen reinkriegen und dann müsste der Körper selber diese Teileiweiße von diesem Virus produzieren. Und weil dieses ja ein Fremdeiweiß darstellt, auch die Immunantwort auf dieses ablaufen.
Okay.
Also das heißt, ich erkenne nicht den Gesamtvirus, sondern ich erkenne nur eine Kennstruktur und ich mache aber die Kennstruktur nicht im Labor, so wie die konventionellen Impfstoffe. Also beim konventionellen Impfstoffherstellen kann man dieses im Labor nachbauen und impft dann dieses Eiweiß. Dann kommt der Körper, erkennt dieses Eiweiß, versucht eine Immunantwort drauf zu machen und dadurch, dass er die Immunantwort auf diesen Teil, also diesen einen Dorn hat, kann er dann, wenn eine Struktur kommt, die vieles diese Dorne hat, auch entsprechend dagegen vorgehen.
Ja, also dein, ja, ich höre, unsere Zeit ist rum, lieber Hans. Es ist wirklich so spannend, aber es zeigt mir einfach auch, dass es wichtig ist, dieses Thema anzuschauen. Viel drüber zu sprechen, differenziert nochmal zu betrachten und wirklich objektiv zu bewerten.
Gut, es laufen viel komplexere Vorgänge natürlich da ab, aber ich kann nicht erwarten, dass die Normalbevölkerung sich jetzt mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Fachspezifika auseinandersetzen will. Aber es geht darum, mal ein prinzipielles Verständnis zu schaffen, was macht man denn überhaupt?
Dass man nicht alle Impfungen über einen Kamm scheren kann.
Nein, die kann man nicht. Ja. Sagen wir so, die sollte man vielleicht in einem zweiten Teil nochmal differenziert betrachten, dass man die auch dann gegenüberstellt und eben versteht, was das eine oder das andere ist. Und ich habe in meiner Hochschulausbildung von, ich sage ja, heute würden sie als uralt gelten, also von alten Professoren gelernt, die mir eines ins Stammbuch geschrieben haben. Es gibt nichts, das nur Vorteile hat, sondern alles hat Für und Wider. Mhm. Und im Grunde geht es darum, abzuwägen, was wollen wir und mit was müssen wir es erkaufen.
Okay, super. Vielen Dank für dein Schlusswort. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich mache jetzt ganz schnell Schluss heute, weil wir echt überzogen haben, aber ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.